vermengt sich so ihre eigene Fantasie, ihre Interpretation des Märchens in diesen Filmdrehreihen. Das ist auch vergleichsweise langsam inszeniert, mit ganz schönen und sphärischen Bildern so. Also es ist eigentlich wie ein Märchen, aber wo Realität und Fiktion irgendwie so miteinander verwischen. Man weiß auch gar nicht so richtig, was die Schneekönigin eigentlich von dem Mädchen will, weil es bahnt sich dann irgendwie so eine seltsame Abhängigkeit da auf. Also das die Zhang, die versuchte auch in dieses Filmset, in dieses Drehteam mit reinzukommen und übernimmt da Aufgaben und eine kleine Rolle und so. Und da kommt dann die Schneekönigin und sie sich dann näher. Also die Schneekönigin ist auch ganz toll von Marion Cotillard dargestellt. Also es ist so eine Verwischung von allem. So.
Von Realität und Traum?
Ja. Und wenn man, also ich kann immer den Namen leider nicht aussprechen, der Regisseurin, Lucile Hatzialilovic, die Partnerin von Gaspar Noé ist, und der hat ja so ziemlich abgedrehte Filme wie Suspiria und so gedreht. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn beide irgendwie zusammen sind, was dann da für einen Film bei rauskommt, so ein bisschen. Mhm.
Mir ist aufgefallen.
Schwierig zu erklären.
Mir ist aufgefallen, dass der deutsche Titel und der französische Titel ganz unterschiedliche Assoziationen nahelegen. Denn La Tour de Glace heißt der im französischen Original. Das ist die Tour aus Eis, also der Weg, der Ausflug oder wie man das auch immer nennen mag. Und im Deutschen heißt es Herz aus Eis.
Ja, was sich da die Verleiher dann immer ausdenken, das weiß man nicht. Also ich glaube, das hat viel damit zu tun mit irgendwelchen Bildern, die so da rein assoziiert sind in den einzelnen Sprachen, warum man dann manchmal Filme nicht 1:1, also den Titel nicht 1:1 übersetzt.
Ja, vielleicht liegt es auch nur im Kopf des Verleihers, wer weiß.
Ja, das auch. Also manch einer denkt sich auch einen ganz wüsten Titel aus, weil er glaubt, dadurch lässt sich der Film besser verkaufen.
Okay. Am Sonntag haben wir einen Sondertag, einen Sonderfilmtag, habe ich gesehen. Das ist der mit den Kinderfilmen.
Ja, die Kinderfilme, die gibt es ja sozusagen die ganze Weihnachtszeit. Ab dem 21. bis zum 25. haben wir so einen Kinder Weihnachtsfilm-Blog, wo wir zum einen Kurzfilme, weihnachtliche Kurzfilme zeigen für so ganz kleine, so 3 bis 6 Jahre. Also man kann auch mit Älteren rein, also aber sind so sehr.
Mit Dreijährigen gehen wohl Ältere
am besten mit. Genau, da kommen dann auch Ältere mit. Aber das ist jetzt keine Altersbeschränkung. Und dann zeigen wir nochmal in der Zeit auch vom 21. bis zum 25. zum einen Mission Mäusejagd, Chaos unterm Weihnachtsbaum und Charlie und die Schokoladenfabrik. Also zwei Filme, wo wir glauben, dass sie wirklich sehr schön in die Weihnachtszeit reinpassen. Also der eine, der ist ja richtig explizit weihnachtlich, Mäusejagd. Und Charlie und die Schokoladenfabrik hat halt sowas schön Märchenhaftes, wo wir glauben, das ist so eigentlich ganz passend.
Wir haben uns, bevor wir jetzt in die Sendung gemeinsam gestartet sind, darüber unterhalten, was in der Woche drauf stattfindet. Deswegen, weil am kommenden Donnerstag, also heute in einer Woche, das ist dann der 25. Keiner von euch kommen wird und wir deswegen keine Filme vorstellen. Deswegen hatte ich angeregt, mal ganz kurz, wirklich nur im Schweinsgalopp, zu erzählen, was in der Woche drauf bei euch alles läuft.
Ja, also wir haben dann bis Ende des Jahres und ins neue Jahr hinein wirklich so noch so ein paar Filme. Zum einen wiederholen wir nochmal Zweigstelle, eine Komödie, die darum spielt, wie 4 Menschen in den Himmel kommen und sich entscheiden müssen, wo sie landen wollen. Dann die jüngste Tochter, Bundesstaat, sehr empfehlenswert, weil sehr toll energiegeladen gespielt. Ein Film über eine junge Frau, migrantisch, die sozusagen sich in der Pubertät irgendwie so selbst erkennt und merkt, dass sie eigentlich sich zu Frauen hingezogen fühlt. Und also so ein sehr energetischer Film mit toller Musik und so. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ein französischer Film. Fand ich sehr überzeugend. Dann zeigen wir Therapie für Wikinger. Auch zum Bundesstaat. Ab 25. Dann gibt es noch Sentimental Value. Den hatten wir auch schon mal als Preview zum Europäischen Kinotag. Ah, und ja. Das ist, hat ja einen Preis in Cannes gewonnen.
Ja, ich habe den Trailer zweimal jetzt gesehen, vor anderen Filmen davor. Der Trailer ist mächtig beeindruckend.
Ja, und ist ja auch für den Oscar nominiert und so. Also sehr gut. Dann haben wir auch zum Bundesstaat, hatten wir auch beim Europäischen Kinotag als Preview den französischen Film Bon Voyage, wo es um eine 80-jährige Frau geht, die irgendwie nicht so richtig weiß, wie sie ihren Angehörigen erklären kann, dass sie aus dem Leben scheiden möchte und das halt auf einer Reise irgendwie rüberzubringen. Dann zeigen wir ab, das ist dann wirklich schon danach
schon zwei
Silvester.
Wochen weiter jetzt, ja.
Genau. Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße mit Charlie Hübner, Komödie. Dann Rückkehr nach Ithaka. Spannendes, interessantes Filmexperiment, wo es um die Rückkehr des Odysseus nach Troja geht. Ja, und was haben wir denn noch?
Ich denke,
das war's dann
jetzt
schon.
Wir sind im nächsten Jahr und das nächste Jahr fängt neu an.
Und da kommen wir dann auch wieder.
Ja, und wir sind auch wieder da.
Und also, ihr seid auch wieder da und alle anderen auch, die hoffentlich dann ein schönes Weihnachten hatten
und gut ins neue Jahr gekommen sind.
Genau.
Das wünschen wir euch allen, vor allem auch dem Kinoclub.
Eine schöne, schöne Zeit.
Weiter viel Erfolg. Vielen
Bisschen
Dank.
Stress reduziert. Ja. Entspannt. Ja.
Und vielen Dank fürs Kommen immer und das Vorstellen
gerne.
Der Filme.
Ja, schön, dass wir das immer machen können.
Ja,
ist ja auch klasse.
Gut, ist ja wichtig für Leute, die sich mit Kultur beschäftigen, auch sich mit sowas zu beschäftigen.
Genau, und die ja dann auch irgendwann mal zusammen in einem schönen neuen großen Haus sind.
Es wird sich noch ein bisschen hinziehen und wir werden bis dahin noch viele
Sendungen
haben.
Aber, also ich meine, wir sind dann
darüber.
Jetzt schon im 2026 im Jahr, wo es dann so richtig ernst wird.
Ja, das Dach ist ja schon drauf für eure Leinwand.
Das Dach ist drauf, die Decke ist raus, es entwickelt sich alles, ja.
Ja, ist ja es schön. Geht immer weiter. Nochmal schönen Dank, Ronald, fürs Kommen.
Bitte, bitte, gerne.
Alles Gute und nach einem guten Rutsch ein gutes neues Jahr.
Euch auch allen.
Tschüss.
Ja,
tschüss. Und wir machen hier Musik. Und die Musik ist der Jahreszeit angemessen. Jardin d'hiver, der Garten des Winters mit Kéran an.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent. Années passent, qu'il est loin. fois un été coère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts.
Pudis waren das mit den Jahreszeiten. Und im Winter schon, nein, noch nicht im Winter, denn der Winter, je nachdem, wie man es rechnet, der fängt ja eigentlich erst am kommenden Sonntag an, am 21. Also noch im Herbst, am 9. Dezember, nämlich zum 9. Dezember, hatte der Thüringer Landtag eingeladen zu einer Sonderführung. Besucht und gezeigt werden sollten diejenigen Orte, die an Menschen und Ereignisse erinnern, die nicht vergessen werden dürfen. Es handelte sich um mehrere Erinnerungspunkte im Freigelände und innerhalb des Landtagsgebäudes und ich habe mich dieser Führung angeschlossen und die Erläuterungen des Besuchsdienstes aufgenommen. Diese Aufnahmen habe ich auf die Erinnerungsorte gewissermaßen eingedampft, denn es wurde noch viel mehr auch über den Landtag und seine Geschichte des Gebäudes und die Funktionsräume und die Nutzungsräume innerhalb des Landtags erzählt. Das habe ich alles rausgelassen. Ich habe also nur die Erinnerungsorte einbezogen, habe das aufgenommen, kondensiert auf die wesentlichen Aussagen des Besuchsdienstes. Und diese Aussagen, die gebe ich jetzt mal ungeschnitten ansonsten weiter. Aber ich muss daran erinnern, das sind Aufnahmen, die teilweise im Freien entstanden sind, teilweise im Gebäude drin des Landtags. Und diese Gebäuderäume, die haben natürlich unterschiedliche Akustiken. Das wird in diesem Beitrag auch deutlich.
Herzlich auch im Namen des Landtagspräsidenten. Mein Name ist Marlies Zimmermann und ich gehöre zum Besucherdienst des Thüringer Landtags und betreue Gäste, die hierher kommen. 17 Uhr ist vielleicht nicht so eine gute Zeit zu dieser Jahreszeit, um den Schattenwurf im Beethovenpark zu betrachten. Aber dennoch ein wichtiger Ort, den es seit 2024 hier gibt. Und danach gehen wir an eine Probebohrung, die hier in der Mauer des Plenarsaals ist und dort an Eduard Rosenthal erinnert, der die erste Thüringer Verfassung miterarbeitet hat, ein Professor aus Jena. Ja? Ich gehe mal voraus, ich habe eine Taschenlampe, wie gesagt, dabei. Und wir machen uns jetzt mal auf den Weg in den Beethovenpark. Dort finden wir eine Installation, die es seit 2024 dort gibt. Und zwar in Erinnerung an die Ermordeten des selbsternannten rechtsterroristischen Netzwerks Nationalsozialistischer Untergrund. Und da gehen wir jetzt zuerst hin. Ja? Bitte, wenn Sie mir nachfolgen. Sie sehen, dass hier auf diesen sechs Bögen Stahlplatten montiert sind, in denen die Namen der Verstorbenen oder der Ermordeten durch das NSU eingefräst sind. Und die Installation heißt Schattenwurf. Und ich meine, leider haben wir keine Sonne jetzt. Und ich kann auch nicht von oben leuchten, dass sie das Ergebnis der Beleuchtung von oben sehen würden, dann kann man die Namen der Opfer hier unten auf dem Boden lesen. Ja, oder ich muss da oben über ihnen schweben, ne? Dann würde das leichter gehen. Dann sind auch, Entschuldigung, dass ich Sie so, hoppla, ich gehe vielleicht auf die Seite. Hier sieht man das ganz gut. Hier sind noch die Namen der Getöteten an den Stelen und Sie können sehen, da ist ein QR-Code, an dem Sie auch die Texte dann lesen können. Und zwar sind das alles Erinnerungen von Hinterbliebenen der Getöteten. Die Familien, die nochmal Revue passieren lassen, was dieser Mensch für sie in ihrem Leben bedeutet hat. Wie gesagt, diese Installation gibt es seit 2024 und ich finde das eine sehr schöne Position hier, wo man auch in Thüringer, wenn man in den Thüringer Landtag geht, hier einfach nochmal innehalten kann, um das Geschehene Revue passieren zu lassen. Wir gehen jetzt da den Weg wieder zurück. Ich gehe voraus und drüben in der Mauer des Landtags, das hier nennt sich Erkundungsbohrungen. Und zwar ist das von einem Künstler-Duo dieses Bohrloch hineingetrieben worden, um an Eduard Rosenthal zu erinnern. Eduard Rosenthal ist ein Jurist gewesen, der Mitte des 19. Jahrhunderts geboren wurde. In Würzburg und nachher 1926 in Jena verstorben ist. Und zwar hat der maßgeblich daran gearbeitet, die Thüringer Verfassung, die erste Thüringer Verfassung zu erarbeiten, die 1920 zur Gründung der Weimarer Republik entstanden ist. Ne? Und Eduard Rosenthal hat, wie gesagt, diese Verfassung erarbeitet, wurde nachher allerdings diskreditiert von den Nationalsozialisten, die auch in der Uni Jena, wo er gelehrt hat. Er ist ein jüdischer Familienangehöriger und ist deshalb von den Nationalsozialisten auch diskreditiert worden. Seine Familie wurde aus ihrer Villa vertrieben in Jena und auch sein Porträt wurde aus der Ehrengalerie der Jenaer Universität zu der Zeit entfernt. Und man hat eben erinnert hier an ihn. Und nächstes Jahr wird ein Erinnerungsjahr an Eduard Rosenthal sein. Und ich hoffe, dass man dann auch einen Messingring hier um diese Bohrung herum anbringen wird, um sie weniger unscheinbar sein zu lassen. Also diese Erkundungsbohrung hat eine doppelte Symbolik. Als physische Verletzung der Bausubstanz verweisen die Löcher in der Fassade auf die gewaltsame Tilgung der Erinnerung an Rosenthal durch die Nationalsozialisten hin. Und zugleich holen sie den engagierten Rechtsgelehrten, dem Demokratie und Gemeinwohl als Herzensanliegen galt, in die Erinnerung zurück. In den 1930er Jahren von der preußischen Regierung damals noch geplant worden, denn Erfurt gehörte zum preußischen Königreich und wurde dann 1936 von den Nationalsozialisten übernommen. Zur gleichen Zeit sind dann eben auch die Beamten und des nationalsozialistischen der Regierung hier eingezogen und haben im südlichen Teil eine Abteilung des Judenreferates eingerichtet. Und zwar ist das Judenreferat die Hauptstelle in Weimar zu finden gewesen. Und man hat sich, nachdem also viele jüdische Bürger in Erfurt und Umgebung lebten zu dieser Zeit, auch die jüdische Bevölkerung hier einbestellt, hat deren Namen gelistet und sie auch von hier in die Konzentrationslager verbracht, aus denen viele Menschen eben nicht zurückgekommen sind, sondern dort elendig verstorben sind. In diesem Gebäude befindet sich unten im Keller ein weiterer Erinnerungsort. Und zwar ist das eine Zelle, in der die Menschen eingesperrt wurden. Es gab ursprünglich drei solcher Gefängniszellen. Man hat 2012 eine dieser Gefängniszellen als Erinnerungsort arrangiert und umgebaut, dass man nachvollziehen kann, wie damals die Inhaftierung hier vor sich gegangen ist. Außerdem kann ich nachher auch ein Tonband dort unten anmachen. Und zwar ist ein Junge, 14-jähriger Junge, dessen Mutter Deutsche war und dessen Vater Afroamerikaner war, hier eingesperrt worden, ist durch verschiedene Gefängnisse in Thüringen gelaufen und endete ab auch in Buchenwald, hat allerdings dort das Lager überlebt und hat seine Erfahrungen hier in der Gefängniszelle aufgezeichnet und nach seinen Aufzeichnungen ist das Tonband erstellt worden, was wir uns anhören. Dann 1937 bis 1939 ist das sind die Gefängniszellen und hier im Keller entstanden und 1942 hat die erste Deportation stattgefunden und die letzte 1945 von hier aus. Das waren große Deportationen. Hier ist nochmal der Gerd Schramm erwähnt, über den ich eben schon erzählt habe. 2010 unter Mitwirkung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora wird der Erinnerungsort Thüringer Landtag in der noch erhaltenen Zelle eingerichtet. Und 2012 ist das dann hier offiziell Erinnerungsort geworden. Und wir gehen jetzt hinein und ganz hinten um die Ecke. Und dann dürfen Sie auch Ihre Handys anmachen und in die Zelle hineinleuchten. Wir sind nicht in der Zelle direkt, sondern in einem Außenbereich. Aber Sie können die Größe feststellen, in der ungefähr 30 Menschen eingepfercht waren, auf einmal ohne Toilette. Da gab es nur einen Eimer in der Ecke. Und dann kann man sich vorstellen, unter welchen Verhältnissen die Menschen da ausgeharrt haben.
Wir passierten mehrere Sicherheitsschleusen. Als letzter der Gruppe bekam ich an jeder Tür vom Schließer einen kräftigen Tritt. Inzwischen hatte ich aus dem Augenwinkel beobachtet, dass in dem weiträumigen Kellergeschoss offenbar nur SS-Männer arbeiten. Ich hatte keine Ahnung, an welcher feinen Adresse ich mich inzwischen befand. Hindenburgstraße 7. Gestapo Erfurt. Meine Vermutung, von nun an würde ich es mit tausendprozentigen Nazis zu tun bekommen, war, wie sich sehr bald zeigen sollte, richtig. Die Zelle hatte kein Tageslicht. Es gab nur eine flackernde Deckenfurze. Trotz Enge und Drangsal versuchten wir aufeinander Rücksicht zu nehmen. Die Zermürbung und Angst vor der Brutalität und Willkür der SS, für die keine Regeln zu gelten schienen, stand allen ins Gesicht geschrieben, steckte in unseren Knochen, beherrschte unsere Gedanken. Nach Vernehmungen kamen Häftlinge mit Platzwunden und Hämatomen, manchmal auch mit schweren Verletzungen zurück. Ständig gab es Neuzugänge. Andere verschwanden. Auf Transport.
Auf der rechten Seite sehen Sie ein Relief. Und zwar sind dort drei Politiker dargestellt, die während der DDR-Regierung, also als die Deutsche Demokratische Republik existierte, im Landtag gesessen haben und aber im Laufe der Zeit dann aus dem Parlament ausgeschlossen wurden, weil sie politisch nicht den Kurs vertraten, der hier gewünscht war zu der Zeit. Das ist einmal Hermann Becker. Die LDP ist die Vorgängerpartei von der FDP, von den Freien Demokraten. Dann haben wir Hermann Brill von der SPD, der Sitzungsraum der SPD ist nach Hermann Brill benannt. Und dann noch den Herrn Hugo Dornhofer von der CDU. Da ist eine Kuriosität, die Enkeltochter von ihm ist heute Abgeordnete im Thüringer Landtag. Das ist, erinnert eben an diese drei Menschen, die hier während der DDR-Zeit verfolgt wurden. Und wenn Sie sich jetzt auf die andere Seite drehen, schlicht lesen bei diesem Licht hier. Und zwar ist das eine Erinnerung an Ricarda Huch, die am 18. Juli 1864 in Braunschweig geboren wurde. Sie starb in Kronberg bei Frankfurt. Sie wurde Schriftstellerin, Philosophin und Historikerin, die als eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Raum im Fach Geschichte promovierte. Sie musste vorher allerdings nach Zürich umsiedeln, da sie als Frau in Deutschland zu dieser Zeit kein Abitur ablegen konnte. Also Frauen konnten zu dem Zeitpunkt in Deutschland weder das Abitur machen noch danach studieren. Und deswegen haben die Eltern sie in die Schweiz geschickt. Das gibt natürlich da auch noch so einen kleinen Haken. Sie war unsterblich in ihren Schwager verliebt und hat große Probleme in der Familie bereitet. Und da war es eben auch ganz günstig, sie auf den Weg als kluges Mädchen in die Schweiz zu schicken, um dort sie erstmal aus der Familie zu holen, ne? Um weiter keine Probleme zu bereiten. Sie schrieb Romane und historische Werke, die durch einen konservativen gleichzeitig unkonventionellen Stil geprägt sind. Sollte man tiefer in ihre Biografie einsteigen, findet man heraus, dass sie für damalige Verhältnisse keineswegs einen konservativen Lebensstil führte. 1946 war sie Mitglied und Alterspräsidentin der Landesversammlung in Thüringen, dem ersten ernannten Vorparlament des wiedererrichteten Landes Thüringen. Aus dieser Zeit stammen auch die Zeilen, die Sie hier im Foyer des Abgeordnetenhauses lesen können. Es sei dem Land Thüringen beschieden, dass niemals mehr im wechselnden Geschehen ihm diese Sterne untergehen. Das Recht, die Freiheit und der Frieden.
Das also war meine Aufnahme von dieser Führung in und um den Landtag und die dortigen Erinnerungsorte. Und falls sowas nochmal angeboten werden sollte, es lohnt sich schon, daran teilzunehmen, weil sich die Führung, wie gesagt, nicht auf diese Erinnerungsorte beschränkt, sondern sehr viel drumherum um diesen Landtag und seine Arbeitsweise unter anderem auch näher bringt, wie sich überhaupt auch ganz unabhängig von diesen Erinnerungsorten ein Besuch des Landtags lohnt. Man sollte sich mal darüber vergewissern, wie da gearbeitet wird, wie jedenfalls in dem für die Öffentlichkeit zugänglichen Sektoren gearbeitet wird. Ich habe jetzt einen Song, der sich auf den Jahreswechsel, auf das Jahresende bezieht, und der heißt Till the End of the Year.
Were dry when summer died. I didn't cry a bit. They didn't well when autumn fell, but I admit when it passed that September evening, I was losing my mind because usually I am the one leaving. My heart spoke words so tender, but my pride bit my tongue. Now the boy won't be home till December. When the rooftops glisten with ribbons and snow, and the streets ring out in the name of good cheer, goodbye. Sold out in Detroit in the Desto.
Es ist schon ein paar Tage her, dass in der Universität Erfurt, die jetzt gerade 31 Jahre alt geworden ist, das 25-jährige Bestehen der Staatswissenschaftlichen Fakultät gefeiert worden ist. Mit einem Festakt. Nun sind 25 Jahre für eine Universität in Deutschland wirklich kein bemerkenswerter Zeitraum. Dass gerade das Bestehen dieser Fakultät eine kleine Feier wert war und hier erwähnt werden kann, ist auf ihren damals, als sie gegründet wurde im Jahr 2000, völlig neuen Ansatz zurückzuführen. Die heutige Dekanin der Fakultät, Professorin Dr. Miriam Schoche, hob das in ihrer Eröffnung hervor. Die Idee einer Reformuniversität führte nämlich bei den Staatswissenschaften dazu, dass sie nicht wie sonst auf drei Fakultäten oder vielleicht gar noch mehr verteilt wurden, sondern in einer Fakultät, eben der staatswissenschaftlichen, liebevoll Stavi genannt, zusammengefasst wurden. Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaft können seither sehr viel enger und integriert zusammenarbeiten, nach innen, und sie können integriert nach außen wirken. Ein besonderer Höhepunkt dieser Veranstaltung aber war eine Festrede des Altbundespräsidenten Joachim Gauck, die sich dem Thema widmete, die liberale Demokratie in Zeiten der Erschütterungen. Ein naheliegendes Thema vor einem Zuhörerkreis aus im Grunde drei Generationen von Staatswissenschaftlern, den ehemaligen, den aktiven und den Studierenden. Leider war nicht die Möglichkeit gegeben, diese Veranstaltung insgesamt aufzuzeichnen, sodass ich versuche, den Ablauf kurz zu skizzieren und nur in wenigen kurzen Abschnitten auf den Originalton zurückgreife, der seinerseits nicht gerade optimal ist. Der Aufbau und die Orientierung der Rede machte deutlich, dass sie in erster Linie an die Studierenden gerichtet war. Verständlich. Denn Joachim Gauck wollte die Aufgabe, die nicht nur Ihnen, aber vielleicht besonders Ihnen obliegt, erläutern mit seinen eigenen historischen Erfahrungen. Der Weg der Rede war dazu direkt und begann mit dem eigenen Erleben in und nach der DDR.
Ich gehörte, wie Sie gehört haben, zu dieser Bewegung, die mit dazu beigetragen hat, dass etwas, was meine Generation eigentlich meinte, für immer tragen zu müssen, nämlich unverheiratet, dass das gefallen ist. Und dieses Glück zu erleben, diesen Aufbruch zu erleben, dann auch die ganz unerwartete Wiedervereinigung zu erleben, all das hat mich zunächst in ein Gefühl der trügerischen Sicherheit gebracht.
Aber die Welt ist nicht stehen geblieben und die Grundlagen unserer Demokratie stehen erneut unter Druck. Und zwar von innen, durch rechtspopulistische Strömungen zum Beispiel, aber auch von außen, durch das Wegfallen der Verlässlichkeit des amerikanischen Partners und durch Entwicklungen in Russland. Und alle drei skizzierte Joachim Gauck in seiner Rede.
Unter der Präsidentschaft von Donald Trump müssen wir mit großer Sorge sehen, dass es Bedrohung der Freiheit nicht nur von außen gibt, von autoritären Kräften unterschiedlicher Prägung, sondern dass es eine Gefährdung der Freiheit aus dem Zentrum der Freiheit heraus gibt. Ich will gerade für die jüngeren Leute im Raum nochmal darauf hinweisen, was wir eigentlich in Russland mit der russischen Herrschaft unter Putin vor Augen haben. Es ist etwas, was uns Alten, die wir im Ostblock lebten, sehr bekannt vorkommt. Uns begegnet eine Herrschaftstechnik, die ausgehend von dem alten leninschen Mantra, wenn du die Macht einmal hast, gib sie nie wieder her, eine Herrschaftstechnik entwickelt hat, die folgendermaßen aussah. Wenn du die Macht für immer haben willst, darfst du die Menschen nicht erlauben zu wählen. Du schaffst also die freien Wahlen ab. Wenn du das tust, musst du zusätzlich dafür sorgen, dass die Leute nicht darüber reden, dass es gut wäre, freie Wahlen. Du schaffst also das Recht auf freie Meinungsäußerung ab. Wenn du dies abschaffst, musst du auch abschaffen das Recht, dass sich Menschen verbünden in Vereinen, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften oder Parteien ohne staatliche Kontrolle. Du musst außerdem abschaffen, dass es freie Medien gibt, die dir eine eigene Urteilsbildung erlauben. Und vor allen Dingen musst du eins abschaffen, die Herrschaft des Rechts. Du musst dafür sorgen, dass die Macht das Recht in der Hand behält und rechtsgestaltend wirkt. nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Ausübung von diversen Formen des Rechtes muss immer in der Hand der Macht liegen.
Und nach mehreren Rückblenden in die Entwicklung des Dritten Reichs, die Zeit der DDR, in denen es zwar kleine Freiheiten und auch Karrieremöglichkeiten durch Anpassung gab, in denen aber die Potenziale des Menschen sich nicht entfalten konnten, in denen durch Angst geprägte Menschen ein Leben begrenzter Möglichkeiten leben mussten. So führte Gauck es aus. Wie er es schon oft weiter gesagt hat, hat er sodann seine Grundüberzeugung wiedergegeben, dass die Freiheit von Unterdrückung nur ein Teil der Freiheit ist, die es zu erhalten gilt. Es gehört dazu, seiner Auffassung nach, die Freiheit zur Verantwortung.
Eine tiefe innere Überzeugung dessen, dass es sich lohnt, im Grunde dieses Prinzip der Verantwortung zu meinem eigenen Lebensprinzip zu machen.
Was nach Gaucks Auffassung mithin zur Aufgabe und zum Bewusstsein von Demokraten gehört und was in der Weimarer Republik gefehlt hat, war dieses.
Weil ich gerne möchte, dass Sie, die jungen Menschen, dies verinnerlichen. Diese Demokratie, sie ist unsere, der Bürgergesellschaft. Es ist dieser Raum der Möglichkeiten, der nie automatisch gesichert ist. Und deshalb brauchen wir eine Verteidigungsbereitschaft nach außen wie nach innen. In welcher Form auch immer braucht dieses Land das Bewusstsein seiner Bürgerinnen und Bürger, was wir geschaffen haben an Freiheit und Recht, auch an Wohlstand übrigens, an Sozialstaat, an kultureller Freiheit. Es erhält sich niemals von selbst. Alles kann wieder verloren gehen. Und wir sehen schrittweise Verluste in den gelenkten Demokratien. Wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in der Türkei, unserem NATO-Partner, ganz besonders drastisch. Und zu unserem Erschrecken sehen wir es in den Vereinigten Staaten, von denen wir so viel gelernt haben über die Herrschaft des Rechtes, über das Völkerrecht und über Menschenrechte.
Am Ende seiner Rede richtete Gauck dann zusammenfassend einen Appell an die Studierenden.
Jetzt zurück zu unseren menschlichen Möglichkeiten, die wir haben als Gestalterinnen und Gestalter. Und das ist mir eigentlich völlig egal, wo Sie jetzt später nach Ihrem Studium landen werden, ob in einem Unternehmen, einem Verband, ob Sie zunächst mal, bevor Sie Abgeordnete werden und Bundeskanzlerin, ob Sie zunächst mal Assistentin werden bei einer Abgeordneten oder was auch immer Sie machen, ob Sie an der Uni verbleiben, im Lehramt tätig sind oder Journalist und Journalistin werden, ist mir völlig schnurz. Bloß eins dürfen Sie niemals vergessen. Wir sind es mit unserer Kraft, die diese Demokratie am Leben erhalten oder verkommen lassen. Und wir lassen sie verkommen ohne Bösartigkeit, einfach durch Zuschauen.
Im Anschluss dann gab es eine Pause, die ich dazu genutzt habe, Studierende danach zu fragen, was ihnen diese Rede des Altbundespräsidenten gesagt hat.
Gut, ich fand vor allem das mit der Demokratieverteidigung sehr wichtig und ich fand es sehr interessant, mal aus einer DDR-Perspektive was zu hören. Ist, dass man an das glauben soll, woran man glaubt und halt die Demokratie auch verteidigen soll. Und ich fand halt, das war nochmal besonders interessant, weil er halt aus der Geschichte kommt, aus der er kommt.
Wie geht's Ihnen?
Ja, genauso. Ich fand seine Rede sehr spannend und es hat auf jeden Fall alle mitgerissen. Es war sehr schön zu hören, wie er auf die Demokratie heute in Deutschland blickt mit seinem historischen Hintergrund. Und ich fand es auch, wir haben gerade darüber gesprochen, sehr schön, dass er diese Ost-West-Unterschiede, die es immer noch gibt, wieder aufgegriffen hat, weil wir ja gerade in Thüringen, also im Osten, studieren, aber viele von uns kommen aus dem Westen von Deutschland.
Tatsächlich ja. Im Großen und Ganzen kann man eigentlich damit durchaus in einer, auf einer Wellenlinie schwimmen, aber so manche Aussagen sind das nun doch, wo man so sagt, nee, im näheren Kreis will man das dann wiederum.
Aber mir geht's, jetzt geht's mir gut, die Rede ist vorbei.
Warum? War die so schlimm?
Ja, ich finde es respektlos, ne, von so einem Bundeskanzler AD, von der jungen Generation zu verlangen, einzustehen und zu kämpfen für diesen Staat, der am Ende des Tages unsere Zukunft ein bisschen zerstört hat. Also wir haben den Klimawandel am Hals und wir werden höchstwahrscheinlich keine Rente bekommen. Und ich denke, was er da mit Sozialismus alles verbunden hat, ist nicht notwendig mit dem Sozialismus verbunden. Das gibt es genauso gut auch im kapitalistischen System. Und er hat dazu geneigt, sehr viele Dinge zu verdrehen. und da so seine Welt zurechtzubasteln, zum Beispiel, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Amerika das Zentrum des Rechtsstaats sei, aber tatsächlich hat kein anderes Land außer Amerika widerrechtlich in anderen Ländern interveniert. Und das finde ich natürlich ein bisschen schwierig.
Kein anderes Land ist aber ein bisschen sehr mutig.
Ja, das ist ein Fakt. Also können Sie gerne nachschauen.
Dass es kein anderes Land das getan hat, in anderen Staaten zu intervenieren?
Nein, da haben Sie mich falsch verstanden. Kein Land hat in mehr Staaten interveniert. Okay. Also natürlich gibt es auch andere Länder. Und auch die UdSSR hat in ganz vielen Ländern imperialistisch agiert. Aber dann von der USA als das Zentrum des Rechtsstaats zu sprechen, ist wohl fernab der Realität. Er hatte viele gute Punkte auf jeden Fall. Und ich finde, er hat auch uns Studenten sehr motiviert, unseren eigenen Weg zu finden und unser Rückgrat zu stärken. Also ich würde überhaupt nicht davon sagen, dass diese Rede komplett schlecht war. Aber ich finde trotzdem, dass er eine Art Funktion erfüllen wollte mit dieser Rede. Also er wollte uns ein bisschen eintrimmen auf den Staat, in dem wir leben und die Verteidigung dafür rechtfertigen, auch mit Militär und vielleicht unter anderem der Wehrpflicht, obwohl das so konkret nicht angesprochen wurde, habe ich doch das Gefühl, dass das impliziert wurde und von uns so ein bisschen verlangt wurde.
Die Art und Weise, wie er das formuliert hat, ist bei mir nicht sehr gut aufgestoßen, weil es ist, hatte so einen Appell mit auf zu den Waffen, verteidigt das System. Oder er hatte auch einmal was gesagt mit klar müssen wir die Opfer eines anderen Angriffs militärisch unterstützen. Also er hat Sachen angesprochen, die teilweise in der Bevölkerung bereits zu Konflikten, zu Meinungsverschiedenheiten geführt haben. Und ich finde, es ist sein gutes Recht und auch sein Daseinszweck in dem Fall, seine eigene Meinung kundzutun und auch wiederzugeben. Ich weiß noch nicht, ob das, wie er das hier heute gesagt hat, so die perfekte Art und Weise war. Ich bin mir da immer noch nicht so sicher, was ich von der Rede halten soll.
Ich konnte ihn gut verstehen, die Rede war auch sehr gut gehalten. Man hat ihn wirklich auf den Lippen geklebt eigentlich. Und ich möchte auch nochmal klarstellen, also das, was wir in Deutschland haben, das sollten wir auf jeden Fall wertschätzen. Nur ich denke, dass er in vielen Punkten einfach ein bisschen die Sachen verdreht hat. Aber an sich konnte man, glaube ich, viel rausnehmen. Und Herr Gauck hat auch jede Menge Lebenserfahrung und durch verschiedenste Systeme durchgelebt. Und davon kann man auf jeden Fall was mitnehmen.
Ja, und ich denke, das ist auch immer noch schön zu merken, wie man von unserer Geschichte geprägt wird. Weil man kann sehen, dass jemand, der in Ostdeutschland groß geworden ist, hier aktiv, politisch aktiv wurde. Und das ist eine ganz andere Geschichte als meine. Und natürlich prägt das, wenn man so eine Rede hält. Und natürlich kann man auch immer davon lernen. Ja. Zum Beispiel die Risiken für Demokratie, die wir heute erleben. Ja, meine Generation hat das nicht so nah gesehen. Und es ist immer wichtig, wieder daran zu erinnert zu werden und das im Hinterkopf zu haben, um die heutigen Entscheidungen zu treffen.
Ich fand es tatsächlich schon auf eine Art inspirierend, einfach weil er aus seiner Erfahrung heraus und dann noch mit dem historischen Hintergrund gut argumentiert hat. Klar, man muss ihm jetzt nicht in allen Punkten zustimmen, aber er hat trotzdem einen großen Wissen-Fundus, den er jetzt heranzieht. Und letztendlich ist er das Abbild der Demokratie auf eine Art und Weise. Deswegen finde ich, sollte man sich die Worte schon auch sehr zu Herzen nehmen.
Ich würde dem erstmal zustimmen. Natürlich, das, was er gesagt hat, wirkt erstmal relativ so grundsätzlich und wenn nicht sogar selbstverständlich. Umso wichtiger ist es aber, sich regelmäßig eben ins Gedächtnis zu rufen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir das ehren müssen, dass wir jeden Tag aufs Neue dies verteidigen müssen, in allen möglichen Weisen. Und insofern fand ich es schon sehr wichtig, was er gesagt hat.
Also mir hat sie in erster Linie nicht gesagt, sondern gezeigt, dass Stabilität in Demokratie super wichtig ist und dass Zusammenhalt gerade in Zeiten wie dieser substanziell für unsere Zusammenkunft ist. Und es hat mir auch gezeigt, dass Ex-Politiker noch sehr stabil im Amt sind. Das fand ich irgendwie super beeindruckend. Also, dass man sich nicht zurücknimmt, sondern dass man auch aktiv versucht, Gesellschaft zusammenzuführen und Worte an jüngere Menschen zu richten. Das hat mir das gezeigt und gesagt. Das fand ich sehr toll.
Ich finde, es hat nochmal hervorgehoben, wie einfach die Geschichte hinter all dem, was jetzt passiert, immer noch da ist. Dass es nicht einfach so passiert, sondern dass es tatsächlich Gründe dafür gibt und auch gerade in Russland es Gründe dafür gibt, warum das alles passiert und warum die Bevölkerung auch immer noch in dieser Furcht lebt, wie das passiert ist und warum es passiert ist, hat es nochmal sehr hervorgehoben.
Ich wollte noch sagen, ich fand es sehr, sehr schön, wie er die Verbindung hergestellt hat, nochmal zu den Wahlergebnissen im Osten und auch das verständlich zu machen für Leute, die aus dem Westen kommen, wie ich, jetzt im Osten wohnen sozusagen, damit man das nochmal ein bisschen besser versteht, damit man hinterkommt und auch noch sieht, was da vielleicht sogar noch für eine unsichtbare Mauer vielleicht manchmal noch da ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und Sie?
Auf dieselbe Frage bezogen.
Ja.
Der Herr Bundespräsident.
Sind Sie auch im ersten Semester?
Auch im ersten Semester. Er ist ein sehr guter Redner und man muss wirklich ganz genau aufpassen, sich nicht in einen Bann ziehen zu lassen, sondern dabei zu bleiben, was er sagt. Und dann kann man aber auch viel extrahieren, auch mit der Bedeutung des Rechts, um die Freiheit zu gewährleisten. Das war, glaube ich, ein zentraler Punkt, der ganz gehaltvoll war.
Dankeschön.
Soweit also der Bericht aus dieser Festveranstaltung anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Staatswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Erfurt. Und ich fand die Reaktionen der Studierenden deswegen besonders interessant, weil sie die unterschiedlichen Aspekte, die in der Rede von Altbundespräsident Gauck vorkamen, hervorgehoben haben und alle sozusagen sie zusammengetragen haben, aber auch gleichzeitig unterschiedliche Schwerpunkte deutlich gemacht haben in der Frage, wie unsere heutige Situation zu bewerten ist. Wir sind mit diesem Bericht am Ende dieser Sendung angekommen. Wir haben noch 7 Minuten Sendezeit und es bleibt mir dann nur noch zwei Erinnerungen heute an den 18. Dezember vorzunehmen. Und zwar hat 1979 am 18. Dezember die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau angenommen. Zwar waren Frauen schon vorher durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vor Diskriminierung durch das Geschlecht geschützt, doch dieses Abkommen jetzt ging noch weiter, indem es die Verantwortlichkeit der Vertragsstaaten für Rechtsverletzungen auf nichtstaatliche Akteure erweiterte. Dies stellt einen großen Fortschritt dar, da Diskriminierungen und Rechtsverletzungen an Frauen jedenfalls auch von nichtstaatlicher Seite erfolgen, sondern sich in der Privatsphäre abspielen. Deswegen erinnere ich an dieses Datum und an ein weiteres Datum, nämlich einen Geburtstag aus dem Jahr 1913, möchte ich erinnern. An diesem 18. Dezember 1913 ist Willy Brandt geboren und jeder, der mit dem Zug nach Erfurt kommt, aussteigt und auf den Bahnhofsvorplatz geht, wird an diesen Mann erinnert, deswegen auch hier. Ich habe 2 Musiktitel noch zum Schluss dieser Sendung, die ich ansprechen möchte, nämlich eine, die einen Wunsch von mir für euch wiedergibt, nämlich haltet den Kopf über dem Wasser von Avril Lavigne und den spielen wir jetzt mal ein.
I've gotta keep the calm before the storm. I don't want less, I don't want more. Must bar the windows and the doors to keep me safe, to keep me warm. Yeah, my life. And my voice becomes a driving force. I won't let this pull me overboard. God, keep my above water, don't let me drown. It gets harder, I'll be
den Kopf über Wasser zu behalten. Das ist einer der wesentlichen Wünsche für euch, abgesehen von meinem ja immer wieder geäußerten Wunsch. Bleibt gesund. Und mit einem weiteren Song möchte ich einen weiteren Wunsch verbinden. Und zwar hören wir im Hintergrund schon anspielen Dido, Thank You. Und ich möchte mich bei euch bedanken. Denn dies ist die letzte Sendung, die jedenfalls ich moderiere in diesem Jahr. Und wir hören uns wieder am 1. Januar, wenn ich die nächste Sendung moderiere im neuen Jahr. Und dann fangen wir mit dem Jahr 2026 an. Und bis dahin, bleibt nicht nur gesund, sondern bleibt uns gewogen. Und vielen Dank für treue Hörer und vielen Dank für die wiederholten Rückmeldungen, die wir bekommen. Und alles Gute für das Weihnachtsfest und alles Gute für einen Rutsch ins neue Jahr. Und im neuen Jahr kann ich euch dann wieder begrüßen. Bleibt gesund nochmal und bleibt uns gewogen. Ciao, euer Reino. It's not so bad, it's not so bad.